Herzlich willkommen zum Start unserer ARD-Sommerinterviews. Den Auftakt macht der Bundeskanzler. Und so stürmisch, wie es heute hier auf der Terrasse ist, geht es auch seit Wochen in der Ampel zu. Die Koalition hatte beim Heizungsstreit in den Abgrund geschaut. Noch ist das umstrittene Gesetz nicht verabschiedet. Und kurz vor der Sommerpause ist die Zufriedenheit mit der Ampel auf einem Rekordtief. Dennoch herzlich willkommen und herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler.
Guten Tag.
Herr Bundeskanzler, so richtig viel zu lachen haben Sie in den letzten Monaten nicht. Deshalb sieht man Sie so, wenn Sie das kurz nehmen wollen, nicht so häufig. Aber können Sie sich trotzdem daran erinnern, wann Sie zuletzt und worüber so richtig herzhaft lachen mussten?
Ehrlicherweise nicht, aber es muss sehr lustig gewesen sein.
Das stimmt. Weniger lustig war es in Falkensee. Da sind Sie angebrüllt worden in Teilen als Kriegstreiber. Und Sie, die man ja eigentlich kennt als jemanden sehr beherrschten Hanseatischen, sind mal so richtig emotional geworden. Deshalb die Frage, musste da auch mal so der Druck und der Frust raus? Oder aber ist das der wahre Olaf Scholz hinter der coolen Fassade?
Ach, das war ganz offensichtlich. Da sind einige gekommen, um die Veranstaltung zu stören, haben sehr laut gebrüllt, sodass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte und auch sehr unflätige Gesten und Bemerkungen gemacht. Und deshalb habe ich mich entschieden, da voll drauf einzusteigen und das zu sagen, was zu sagen ist, wie ich gemerkt habe, mit großer Unterstützung fast aller anderen, die dazugehört und zugeschaut haben.
Eigentlich hätte an diesem Wochenende ein Staatsbesuch beginnen sollen von Präsident Macron. Der musste abgesagt werden wegen der Krawalle in Frankreich im Moment. Wie besorgt gucken Sie in das befreundete Nachbarland?
Wir sind mit Frankreich befreundet. Wir sind beide ein Paar, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass die Europäische Union gut funktioniert, die für unsere gemeinsame Zukunft so wichtig ist. Und deshalb gucken wir natürlich besorgt hin. Und ich hoffe sehr und bin auch sicher überzeugt, dass der französische Präsident Wege finden wird, dafür zu sorgen, dass diese Situation sich schnell wieder bessert.
Wir sprechen darüber auch gleich ausführlicher. Letztes Bild, kurze Antwort. Sie wohnen zur Miete. Wissen Sie denn trotzdem, wie Sie heizen? Haben Sie schon eine Wärmepumpe?
Das ist ein Fernwärmeanschluss, schon immer.
Ach, das ist ja schon geradezu visionär gewesen. Ja, es gibt eine Menge Themen. Wir werden sie jetzt vertiefen.
Diesen Krieg darf und wird Russland nicht gewinnen.
Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo.
Deutschland-Tempo.
Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
Diese Zeitenwende hat uns allen viel abverlangt. You'll never walk alone.
Deshalb ruckelt es ein bisschen, aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt.
Ja, Herr Bundeskanzler, es hat sich zu Ende geruckelt, haben Sie gesagt. Das ist aber eher ein frommer Wunsch, oder? Es ruckelt ja schon weiter und man hat den Eindruck, die Ampel, die kann nur streiten. Können Sie auf Dauer so weiter regieren?
Ganz sicher ist es wichtig, dass man nicht nur viele Sachen vorangebringt, was wir gemacht haben und was auch sehr viel Tempo für unser Land mit sich gebracht hat, sondern dass man das auch in einer Form tut, wo alle denken, das geschieht mit klarem Kurs. Aber mein Gefühl ist in der Tat, Land ist in Sicht. Viele der Gesetze, über die wir gesprochen haben, sind jetzt so weit vorbereitet, dass das entweder schon auf den Weg gebracht ist oder jetzt unmittelbar auf den Weg gebracht wird. Und das ist dann auch die Grundlage für das, was kommt.
Besonders geruckelt aber hat es ja bei diesem sogenannten Heizungsgesetz. Und am Freitag hat sich die Koalition wieder erst in allerletzter Sekunde auf den gemeinsamen Text einigen können. Abgeordnete und Sachverständigen bleibt jetzt genau dieses Wochenende, um 110 Seiten zu lesen. Ist das wirklich ein seriöses Verfahren?
Das ist ein sehr seriöses Gesetzgebungsverfahren, denn es ist ja schon sehr lange im Gange. Sehr viele Positionen sind öffentlich besprochen und verhandelt worden. Sie haben das eben beschrieben. Das ist ja sehr laut vernehmbar gewesen. Deshalb wissen auch alle, worum es im Einzelnen geht.
Da sind Sie sich so sicher, weil es musste ja so lange gefeilt werden.
Es musste so lange gefeilt werden. Ich glaube, dass man sich das auch gut erklären kann. Wir haben ja viele nicht ausverhandelte Positionen in unserer Gesellschaft. Alle stimmen zu, wenn es darum geht, fast alle stimmen zu, wenn es darum geht, zu sagen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten müssen. fast alle stimmen auch zu, dass wir in Deutschland 2045, also in ganz wenigen Jahren, klimaneutral wirtschaften und leben wollen. Aber wenn es dann darum geht, wie das gemacht wird, dann wird die Zustimmung schon kleiner. Und mit der Lösung, mit der man fürs öffentliche Diskutieren durchkommt, zu sagen, es geht schon, ist ganz einfach oder ist ganz schwierig, kommt man ja dann nicht durch, wenn es ums harte Regieren geht. Und deshalb war das wohl leider notwendig, so viele Einzelheiten so lange zu besprechen.
Aber noch mal kurz, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Bundeskanzler. Es hat am Freitag sogar noch mal eine Probeabstimmung in der FDP-Fraktion bedarf, um zu klären, ob die eigenen Reihen auch für diesen ausgehandelten Kompromiss stimmen. Wie sollen Menschen einer Regierung vertrauen, wenn zwischen den Koalitionspartnern selbst so viel Misstrauen besteht?
Wenn man den persönlichen Umgang betrachtet, herrscht sehr viel Vertrauen. Das ist immer sehr freundlich, sogar bei ganz lange dauernden Koalitionsausschüssen.
Durchgestochene Entwürfe, Probeabstimmungen.
Trotzdem, das Menschliche funktioniert. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Und ansonsten will ich Ihnen gerne sagen, ich wünschte mir schon, dass manche Diskussionen leise stattfinden, dass sie deshalb weniger lange stattfinden, wenn es so schwierige Probleme sind. Das kann man nicht immer hoffen, aber da geht es dann ja manchmal auch um die Form. Und ich glaube, da haben aber auch noch viele andere den Wunsch wie ich. Und darauf baue ich auf.
Jetzt geht es um den Inhalt. Wir haben natürlich auch die 110 Seiten gelesen. Wir haben noch einige konkrete Fragen. Deshalb machen wir es mal konkret. Die SPD war ja die Partei, der die soziale Abfederung ganz besonders wichtig war in dem Gesetz. Aber warum müssen denn jetzt auch Villenbesitzer genauso mit 30% den Umbau erstattet bekommen wie alle anderen Menschen?
Wir haben schon bisher eine Förderung für den Umbau von Heizungsanlagen, die auch bisher schon sich an sehr viele gerichtet hat. Und ein Teil der verschiedenen Maßnahmen ist, dass es eine Grundförderung gibt, die sich an alle richtet. Und dann gibt es weitere Maßnahmen, die sich zum Beispiel an diejenigen richtet, die besonders schnell vorangehen oder aber an diejenigen, die sehr wenig Geld haben.
Aber wie konnte Ihnen das als Klimakanzler, sage ich schon, als Respektkanzler denn überhaupt passieren, dass der soziale Ausgleich nicht schon direkt am Anfang geklärt wurde?
Es war schon von Anfang an klar, dass es den sozialen Ausgleich geben wird. Das stand übrigens auch jedes Mal nachzulesen, aber weil die anderen Dinge so intensiv diskutiert worden sind, ist das jetzt nicht Gegenstand der öffentlichen Wahrnehmung gewesen. Aber das stand von Anfang an fest.
Sie haben Klima genannt. Machen wir es konkret. Also in dem jetzt geltenden Entwurf steht plötzlich drin, dass eine pauschale Übergangsfrist von 5 Jahren nach jedem Heizungstausch gilt. Und in diesen 5 Jahren muss man nicht klimafreundlich heizen. Damit ist eigentlich jedes Ausschlusskriterium für den Wiedereinbau von fossilen Heizungen vor 2030 gestrichen worden. Glauben Sie echt, so die Klimaziele einhalten zu können?
Naja, Ihre Frage zeigt ja, warum es so ist, dass wir uns so lange unterhalten haben in der Regierungskoalition. Es gibt ja eben viele Positionen miteinander zusammenzubringen. Und so wie Sie jetzt sagen, man darf keine Rücksicht nehmen auf irgendjemanden, man muss strikt durchziehen, man darf die Frage, kann sich jemand das leisten, kriegt der schnellen Handwerker, nicht mit erörtern, haben wir aber diskutiert, man darf und muss das abwägen. Und das ist ja eigentlich, was Sie in dem Gesetzentwurf wiederfinden.
Wir
wollen diese Ziele erreichen. Wir können diese Ziele auch damit erreichen. Aber wir machen das auf eine Art und Weise, bei der die Bürgerinnen und Bürger auch mitgehen können. Und das sollen sie auch.
Herr Bundeskanzler, Sie versprechen, Sie rechnen vor relativ viel, zum Beispiel auch beim Klimaschutz, nämlich Beispiel Windräder. Sie haben gesagt, damit die Energiewende nicht scheitert, wollen Sie 4 bis 5 Windräder pro Tag bauen. Derzeit sind es 1,7 pro Tag. Bei der Kollegin Maischberger haben Sie versprochen, den Rückstand bis Ende der Legislatur aufzuholen, mit einem noch schnelleren Pfad, was das Tempo angeht. Experten sagen, das ist völlig illusorisch. Deshalb nochmal, sind die Klimaziele mit dieser Regierung in dieser Legislatur überhaupt einzuhalten?
Die Klimaziele sind erreichbar. Schön wäre gewesen, wir wären schon viele, viele Jahre, vielleicht auch ein Jahrzehnt früher angefangen mit manchen der Entscheidungen, mit manchen der Weichenstellungen, die wir jetzt getroffen haben. Aber wir haben sie jetzt getroffen. Also es ist viel leichter und viel schneller möglich, Windkraftanlagen auf hoher See an Land zu errichten, Solarkraftwerke zu errichten in Deutschland. Und jeden Tag kommen neue Erleichterungen. Wir haben sogar schon Gesetze gemacht, mit denen wir das endgültige Stromnetz für das Jahr 2045 planen, damit es nicht alles wieder sich so lange hinschiebt. Wir haben Gesetze gemacht, damit die jetzt in Planung befindlichen Stromautobahnen schneller genehmigt werden können als in den letzten Jahren. Das beschleunigt die ganze Sache. Wir haben jetzt auch Entscheidungen vorbereitet, das Wasserstoffnetz zu bauen. Denn Strom und Wasserstoff werden ja für unsere wirtschaftliche, industrielle und persönliche Zukunft wichtig werden.
Nur zum Abrunden dieses Blocks. Sie sagen also, Sie haben ganz viel gemacht. Halten Sie deshalb, hält diese Regierung die selbstgesetzten Klimaziele ein?
Wir werden diese Klimaziele in Deutschland einhalten und erreichen. Und wir werden das als viertgrößte Volkswirtschaft tun. Das ist dann etwas, was nicht nur ein Beispiel ist für viele andere Länder, sondern für andere auch gleichzeitig etwas mitliefert, was ja dringend notwendig ist, nämlich Technologien, die billig sind, die in großer Zahl genutzt werden können und die überall in der Welt dann verfügbar sind.
Das war eine klare Aussage und wir werden Sie damit natürlich am Ende der Legislatur überprüfen.
Auch nochmal 2045.
Auch das, genau. So, wir haben im Land von Ost nach West, von Dresden bis Frankfurt am Main uns umgehört, wie die Menschen Sie als Kanzler so finden und wir haben Folgendes gehört.
Da war mir Frau Merkel, wird zwar viel geschimpft, war mir aber lieber, muss ich sagen. Die hat immer ein bisschen Bums dahinter gehabt, was Herr Scholz nicht hat.
Ziemlich trockener Fisch.
Olaf Scholz, doch, denke ich, an sich ist schon eine Persönlichkeit. Er kann es leider jetzt nicht so zeigen.
Die Leute haben langsam die Schnauze voll. Sie wollen jemanden, der sagt, was Sache ist.
Man finde seine Ansichten etwas konservativ, den Menschen etwas verstaubt.
Langsam, gut überlegt, bedacht, was andere nicht machen. Schnell, schnell, schnell und er macht alles ruhig.
Er muss vorne stehen. Und nicht im Hintergrund. Und er regiert das Land und nicht die Grünen.
Herr Bundeskanzler, es war natürlich nicht repräsentativ. Das war so ein Querschnitt, den wir eingefangen haben. Und man hat schon gehört, die Menschen wünschen sich mehr Führung, mehr Olaf Scholz, der vorne steht. Ist das Ihr Führungsverständnis gar nicht? Also werden Sie die ganze Legislatur so weiter regieren?
Wir haben ja, wie wir eben schon besprochen und an einigen Punkten festgemacht haben, sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, in viel größerem Tempo, als es in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Und das gelingt eben in einer Koalition aus drei Parteien und in einer Gesellschaft, die gar nicht auf so viele Erneuerung und Modernisierung eingestellt war, weil es das Tempo ja in der Vergangenheit gar nicht gegeben hat, dass da immer alle erwarten, dass das jetzt mit einem Knopfdruck passiert.
Aber Sie sprechen ja von Führungsstil. Das heißt, Sie sagen ja oft, das ist Ihr moderner Führungsstil. Eher auch mal zu moderieren und nicht hau drauf zu hauen. Aber
naja, ich glaube, das Standardmodell, das der eine oder andere super findet, ist John Wayne, ganz alleine. Aber ich möchte mal erleben, wie man da gemeinsam in Urlaub fährt als Familie, wenn dann einer in der Familie immer sagt, was weiß ich, Mallorca, keine Kompromisse. Tatsächlich ist das hier eine Familie aus drei Parteien und im Übrigen aus über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die alle eine Meinung zu all den Themen haben, wie wir unsere Zukunft gewinnen können. Und das müssen wir hinkriegen. Und ich glaube, da sind wir, was das Tempo betrifft, in der Tat ziemlich schnell vorangekommen.
John Wayne ist ein schönes Bild. Aber trotzdem müssen Sie ja sagen, dass in dem Land mehr Menschen sich dann einen John Wayne wünschen, denn die Mehrheit der Deutschen verlangt nach mehr Führung von Ihnen. 84% finden, Sie müssten die Richtung in der Regierung klarer vorgeben. Und Ihre eigenen Zustimmungswerte, die gehen konstant nach unten. All das im neuen ARD-Deutschland-Trend aus dem Juni 2023. Deshalb nochmal die Frage, müssten Sie nicht doch mehr Orientierung geben, weniger Moderator sein?
Ich glaube, dass ich sehr viel Orientierung gebe, sonst wären ja die Entscheidungen nicht zustande gekommen. Ich glaube aber, dass es ein falsches Bild wäre, den Eindruck zu erwecken, dass man dadurch, dass man eine Pressekonferenz gibt, alle demokratischen Prozesse außer Kraft setzt, die in unserem Land Gott sei Dank gelten. Deshalb muss man es schon hinkriegen, dass alle mitmachen. Und das ist auch meine Aufgabe, zu der ich mich bekenne. Ansonsten bin ich sehr dafür, dass man nicht gewissermaßen effekthascherisch vorgeht, einer Schlagzeile nachjagt und der nächsten nachjagt, sondern dass man dafür sorgt, dass Substanz in die Sache kommt. Und nochmal, wir leben in Zeiten, in denen so viele Veränderungen auf uns zukommen, als Land, als Bürgerinnen und Bürger, so viele Veränderungen notwendig sind, damit wir zum Beispiel unsere wirtschaftliche Zukunft, unsere Zukunft als digital erfolgreiche Nation, unsere Zukunft im Hinblick auf den Klimawandel sichern können, unsere Zukunft, wenn es um den sozialen Zusammenhalt geht, dass das eben auch viele Fragen aufwirft und die werden wir dann alle nacheinander beantworten.
Eine Frage, die wir jetzt beantworten und die für ihn vielleicht nicht besonders gute Laune machen wird, ist, dass in den neuesten Umfragen die AfD vor der Kanzlerpartei SPD liegt. Wie viel Verantwortung hat der Streit in der Ampel und damit auch Sie an dieser Entwicklung?
Wir haben es schon gesagt, es wäre besser gewesen, dass wir etwas leiser vor sich gegangen. Gut ist, dass wir diese Entscheidung jetzt alle getroffen und vorbereitet haben. Aber ich finde, man darf die Sache sich auch nicht zu leicht machen. Rechte, populistische, schlechte Laune-Parteien kennen wir in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in Norwegen, in den Niederlanden, in Österreich und auch bei uns. Und das, was wir entgegensetzen müssen, ist eine gute Zukunftsperspektive für unser Land.
Genau.
Das ist das, worüber wir schon geredet haben.
Ja.
Und die Frage des Respekts. Und das sind genau die Themen, die für meine Politik entscheidend sind. Deshalb bin
Aber Sie sagen schlechte Laune Partei. Das sagen Sie auch mehrfach. Jetzt sage ich mal, haben wir nicht im Moment ein schlechte Laune Land? Denn 79% der Menschen hierzulande sind unzufrieden mit der Bundesregierung. Das ist ein Rekordtief. Sie können ja nicht so tun, als ob das normal ist und überall in Europa so ist, sondern hier geht es ja um den Bundeskanzler und Ihre Konsequenzen daraus.
Angesichts der großen Veränderungen und zum Beispiel auch der Bedrohung, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von jedem Jahr auch persönlich empfunden werden, sind das Zeiten, in denen Sie in vielen Ländern Europas ähnliche Umfragen veranstalten können mit gar nicht so unterschiedlichen Ergebnissen. Das darf uns jetzt nicht von dem Ziel abbringen, das wieder zu ändern. Aber das geht nur, indem man einen klaren Kurs verfolgt. Und das tue ich, das tun wir. Und nochmal, es geht darum, dass wir die beiden großen Themen bewältigen, um die es geht.
Mhm.
Eine klare Zukunftsperspektive, bei der alle Bürgerinnen und Bürger das sichere Gefühl haben, dass das auch eine gute Zukunft für sie selber, für ihre Kinder, ihre Enkel, für ihresgleichen ist. Und Respekt, ein gutes Miteinander, in der alle Leistungen, die hierzulande erbracht werden, auch jede Entscheidung für das eigene Leben möglich ist und man sich dabei auch nicht schlechter fühlen muss als andere.
Jetzt haben wir über Umfragen geredet. Im thüringischen Sonneberg sind es nicht Umfragen, sondern da ist der erste AfD-Landrat gewählt worden. Und das, obwohl alle anderen Parteien den Kandidaten der CDU unterstützt haben. War das vielleicht der falsche Weg?
Ich bin überzeugt, dass es richtig war, dass alle Parteien den CDU-Kandidaten unterstützt haben. Denn die AfD ist eine Partei, in der sehr viele rechtsextremistische Positionen vertreten werden. Und mit der kann es und darf es keine Zusammenarbeit geben von den demokratischen Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Und diese Haltung ist dort zum Ausdruck gekommen. Mhm. Aber vielleicht macht das ja auch deutlich, dass das Problem ein bisschen tiefer ist. Und dass wir dann auch sagen müssen, wir müssen über die Dinge reden und sprechen, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind. Ich will das mal an einem Punkt klar festmachen, damit man nicht ausweicht, damit wir eine gute Zukunft haben, damit unser Arbeitsmarkt funktioniert, damit unsere Wirtschaft wächst, werden wir gute Fachkräfte, Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands brauchen.
Genau.
Sonst sind die Renten nicht sicher. Und das muss man und darf man dann auch überall in Deutschland sagen und muss sich dem Streit stellen.
In Thüringen wird jetzt geprüft, ob der Wahlsieger überhaupt Beamter werden kann. Und das kommt jetzt diese Idee nach der Wahl. Finden Sie das eine gute Idee oder ist das genau der Weg, um möglicherweise dann der AfD wieder in die Hände zu spielen, sich als Opfer darzustellen?
Ich gehe davon aus, dass das ein rechtlich so vorgesehenes Verfahren ist. Ich kenne nun die konkreten rechtlichen Regeln in dem Bundesland nicht, aber das heißt ja nicht das Ergebnis schon mitteilen, wenn man sagt, es wird rechtlich geprüft.
Mhm.
Deshalb warten wir mal ab, was da rauskommt.
Und nochmal Ihre Meinung.
Ich
also
habe übrigens nicht den Eindruck, dass das jetzt nicht zu einer Bestätigung kommen wird. Das will ich dazu sagen.
Aber da in die Richtung ist meine Nachfrage noch. Die AfD ist ja vom thüringischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Darf denn so jemand Mitglied einer Partei dann Beamter werden in Thüringen?
Wer rechtsextremistische Positionen vertritt, kann nicht Beamter werden. Das ist aber dann eine Frage, die sich am Einzelfall der einzelnen Personen festmacht. Das steht überall in den Regelungen, die wir in Deutschland haben. Und entsprechende Konsequenzen sind ja auch schon gezogen worden bei Einstellung. Manchmal auch, wenn es darum geht, ob jemand im öffentlichen Dienst bleiben kann. Die Demokratie zu verteidigen, auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen, das darf man von jeder Beamtin und jedem Beamten in Deutschland erwarten. Aber das ist jetzt nicht erstmal unmittelbar an die Mitgliedschaft einer Partei gebunden.
Wir haben jetzt mehrere Blöcke vertieft. Jetzt machen wir die schnelle Runde. Das können Sie auch, einsilbig. Deshalb versuchen wir das jetzt mal und legen los. Fänden Sie es gut, wenn Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründet und der AfD damit Potenzial wegnimmt, ja oder nein?
Das ist nicht meine Angelegenheit. Frau Wagenknecht muss sich selbst entscheiden, ob sie eine Partei gründen will. Mhm. Das, was sie politisch vertritt, finde ich nicht besonders attraktiv. Und deshalb hoffe ich, dass ihr auch nicht viele Wählerinnen und Wähler auf den Leim gehen.
2% für Verteidigung sicher ab 2023, ja oder nein?
Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Das können wir auch und werden wir auch einhalten, weil wir das Sondervermögen geschaffen haben. Zusammen mit den Mitteln aus dem Bundeshaushalt gelingt das.
Also ja, perfekt. Wer ist Ihr engerer Partner, Präsident Macron oder Präsident Biden?
Beide sind sehr enge Partner. Es gibt das deutsch-französische Paar, wie die Franzosen das nennen. Und das ist auch wichtig für unsere gemeinsame Verantwortung in Europa und auch im Hinblick auf die Geschichte. Und die transatlantische Partnerschaft mit den USA ist die Grundlage für unsere Sicherheit.
Was ist eher zu Ende? Der Krieg in der Ukraine oder Ihre erste Amtszeit?
Wann meine erste Amtszeit endet, steht im Gesetz und das kann man genau ausrechnen. Ob der Krieg so lange dauern wird bis zum Ende der Legislaturperiode, das weiß ich nicht. Aber ich sage aus gutem Grund immer wieder, wir müssen uns darauf einstellen, dass der Krieg sehr lange dauern kann und auch Vorbereitungen treffen, dass wir die Ukraine so lange unterstützen können, wie das notwendig ist.
Und letzte Frage schnell. Welches Buch haben Sie gerade in Ihrer Aktentasche, weil Sie es gerade lesen?
Ich lese ein Buch, das von einem amerikanischen Professor geschrieben worden ist, der Philosophieprofessor Herr Rorty. Und das ist veröffentlicht worden nach seinem Tod. Und da ich schon früher von ihm Bücher gelesen habe, interessiert mich das sehr.
Gut, Schluss mit der Schnellfragerunde. Und bevor wir gleich zu den internationalen Fragen kommen, die wir schon kurz angetippt haben, noch eine wichtige sozialpolitische Frage. SPD-Chef Klingbeil will sich dafür einsetzen, dass der Mindestlohn auf bis zu 14 Euro angehoben wird. Setzen Sie sich als Kanzler auch dafür ein?
Wir haben in Deutschland gegen viele Widerstände den Mindestlohn eingeführt. Da war Deutschland Spätzünder, das gab es schon in vielen unserer Nachbarländer. Wir haben ihn jetzt zum Oktober auf 12 Euro angehoben und gesagt, danach gilt wieder die Entscheidungspraxis der Mindestlohnkommission. Die muss das dann festlegen. Die hat jetzt eine Anhebung für jeweils das nächste Jahresbeginn und den übernächsten Jahresbeginn zweimal vorgeschlagen. Und natürlich werden wir, das hat auch Herr Klingbeil gesagt, uns an diese Regeln halten. Mhm. Was klar ist, ist, dass wir alle ein bisschen enttäuscht sind von dem konkreten Vorschlag. Und was ich natürlich mir am wenigsten habe vorstellen können, dass es nicht nach langem, langem Ringen und sei es noch mal 30 Stunden zusätzlich eine gemeinschaftliche Entscheidung der Sozialpartner gegeben hat, sondern eine Mehrheitsentscheidung. Genau. Für die Anerkennung wäre das wichtig, dass in der Zukunft möglichst gemeinsame Entscheidungen gesucht werden.
Kommen wir zu Russland. Letztes Wochenende hatte es dramatische Bilder gegeben. Auch wenn die Wagner-Söldner zurückgezogen haben, ist es, glaube ich, unstrittig, dass Putins Machtbasis bröckelt. Ist ein geschwächter Präsident Putin noch gefährlicher? Wird er noch härter zuschlagen möglicherweise?
Zunächst mal beschreiben Sie die Situation völlig richtig. Das ist eine Veränderung in Russland. Das Machtgefüge um Putin ist in Frage gestellt. Allerdings wäre es unseriös zu spekulieren, ob er sich wieder stabilisieren kann oder nicht und was daraus für die nächste Zeit folgt. Wir werden das sorgfältig beobachten müssen, denn das ist ein großes Land mit Atomwaffen, das ein großes Land auf europäischem Kontinent. Das muss uns interessieren.
Eine große Sorge auf jeden Fall der Ukraine ist, dass die Russen das Atomkraftwerk Saporizhzhia sprengen könnten. Müsste die internationale Gemeinschaft nicht genauso hart und klar Gegenmaßnahmen ankündigen, wie sie es damals gemacht hat, als sie vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt hatte? Da hat der G20 ja ein ganz klares Signal gesetzt. Das hört man bis jetzt noch nicht.
Nein, es war zunächst mal sehr wichtig, dass zunächst ich mit dem chinesischen Präsidenten und dann kurz darauf auch die G20-Staaten insgesamt sehr klar noch mal festgehalten haben, Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden.
Aber müsste das nicht für Saporizhzhia auch gelten?
Und hier ist das aber so, dass anders als Sie es sagen, ich schon wahrnehme, dass eigentlich alle sehr klar gesagt haben, das darf nicht sein, die Sicherheit des Atomkraftwerkes muss gewährleistet bleiben und sein, trotz des Krieges. Das sagt die Internationale Atomenergieorganisation. Aber das haben auch alle Staaten der Weltgemeinschaft immer wieder betont.
Jetzt sitzen die Wagner-Söldner in Belarus direkt an der Ostgrenze der NATO. Die baltischen Staaten sind sehr beunruhigt und die Bundeswehr hat jetzt angekündigt, doch eine robuste Brigade permanent in Litauen stationieren zu wollen. Zeigt das, dass auch Deutschland sieht, dass es gefährlicher geworden ist an der Ostgrenze?
Wir sind ja schon mit unseren Soldaten auch in Litauen tätig. Wir sind an vielen anderen Stellen mit eingesetzt und bereiten uns immer darauf vor, dass wir das einhalten können, was wir uns als Allianz, als NATO gemeinsam versprochen haben, dass wir jeden Zentimeter unseres gemeinsamen Territoriums verteidigen.
Aber es war ja neu, dass es jetzt stationär dauerhafter sein soll. Da hat Pistorius alle überrascht.
Ich habe mit ihm lange vorher darüber gesprochen und wir haben eine gemeinsame Linie in dieser Frage. Es geht jetzt erstmal darum, die Dinge weiter vorzubereiten. Da muss ja sehr viel gebaut werden, auch vor Ort. Und es ist gut, dass da eine enge Abstimmung innerhalb der NATO über alles, was zu tun ist, stattfindet, aber auch mit unseren Partnern ganz konkret im Osten.
Herr Bundeskanzler, zum Schluss des Gesprächs, wir gehen schon wieder in die Schlusskurve, kommen wir auf Frankreich. Eigentlich hätte morgen der dreitägige Staatsbesuch beginnen sollen, der erste seit 23 Jahren. Aus Frankreich heißt es, der wäre sehr wichtig gewesen, damit die Partnerschaft neuen Schwung verliehen bekommt. Es hätte ein neues Kapitel aufgeschlagen werden sollen. Was muss denn aus Ihrer Sicht anders oder noch besser laufen?
Zunächst mal haben wir uns auf den Staatsbesuch sehr gefreut. Das ist ja etwas, wo der Bundespräsident unmittelbar zusammen mit dem französischen Präsidenten die Vorbereitung getroffen hat. Aber wir haben das eng miteinander abgestimmt und morgen hätte ich mich auch länger mit dem französischen Präsidenten erneut unterhalten. Aber das ist vielleicht auch ein Teil der Antwort auf Ihre Frage. Ich habe mich, glaube ich, in den letzten Wochen fast jede Woche einmal mit dem französischen Präsidenten gesehen und nicht nur telefoniert.
Also läuft alles super, sagen Sie.
Bei verschiedenen Gelegenheiten. Und dass wir so intensiv miteinander sprechen und versuchen, unsere Verantwortung wahrzunehmen, das ist gut.
Also muss gar nichts besser werden?
Aus meiner Sicht wird das eine Daueraufgabe bleiben, dass wir um die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern ringen. Das wird mich und den jetzigen Präsidenten genauso treffen wie unsere Nachfolger. Und das ist eine wirklich gute Tradition, die jetzt schon lange in Europa existiert. Und wir werden uns dieser Partnerschaft immer verpflichtet fühlen. Sie ist ganz besonders. Und dass sie so früh nach dem letzten Krieg zustande gekommen ist, ist auch etwas, das mich jedenfalls unverändert berührt.
Jetzt ist die fünfte Nacht in Folge, herrscht Ausnahmezustand, Chaos in Frankreich, schlimme Bilder, die uns erreichen. Wie besorgt sind Sie denn, oder anders gefragt, sollte Frankreich instabil werden, dann wäre mit einem instabilen Frankreich könnte auch Europa nicht stabil bleiben.
Ich rechne nicht damit, dass Frankreich instabil wird, auch wenn die Bilder natürlich sehr bedrückend sind. Und deshalb verstehe ich auch sehr die Entscheidung des französischen Präsidenten, jetzt im Land zu sein. Das hätte ich genauso gemacht. Und deshalb wünschen wir ihm eine gute Hand bei der Bewältigung der ja nicht kleinen Herausforderung. Es kann nicht sein, dass Gewalttaten verübt werden. Und gleichzeitig gilt natürlich immer, wir müssen alles dafür tun, dass der Zusammenhalt in unseren Gesellschaften gut funktioniert. Und wie Sie wissen, ist das eines meiner Hauptanliegen auch für die Politik hierzulande.
Und deshalb ganz kurz, weil es wirklich Schluss ist. Befürchten Sie, dass ähnliche Krawalle jetzt nicht eins zu eins übersetzt, vielleicht mit anderen Motiven auch in Deutschland ausbrechen könnten?
Dafür gibt es keine Anzeichen. Es ist uns ja angekündigt worden von den schlechte Laune-Parteien, dass es einen Wutwinter und Wutherbst geben würde. Den gab es aber nicht, eben weil wir auch sehr viel getan haben, um die Folgen, die sich aus den verteuerten Energielieferungen aus aller Welt für Deutschland ergeben haben, abzufedern und auch schnell alles dafür getan haben, um die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten. Also damit rechne ich nicht. Deutschland hat eine ganz lange Kultur der Sozialpartnerschaft, einen ganz hohen Respekt vor den Leistungen vieler Bürgerinnen und Bürger und hat einen sehr leistungsfähigen Sozialstaat und eine gute wirtschaftliche Zukunft.
Und die Sozialpartnerschaft hat in der Tat Frankreich so nicht. Insofern kann man es nicht vergleichen. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für dieses Gespräch.